Ja. Übrigens, der Baum mit den Früchten. Wer bietet uns diese Früchte an? Genau. Jesus ist im Himmel und hat den Heiligen Geist geschickt. Und wen verherrlicht der Heilige Geist? Jesus. Das ist doch kein Gegeneinander, das ist keine Konkurrenz. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus und er bringt uns die Früchte, die Jesus für uns erkauft hat. Und wir dürfen sie pflücken. Und trotz alledem, ich habe das letzte Woche schon gesagt, für viele von uns ist der Heilige Geist das unbekannte Wesen. Wer von euch kennt den Heiligen Geist wirklich? Richtig gut. Schön. Dann darfst du jetzt abschalten, dann sage ich dir nicht mehr viel Neues. Aber vielleicht kommt das eine oder andere ja doch noch, was du noch nicht wusstest. Unbekanntes löst häufig Furcht und Unbehagen aus. Ja, wenn wir auf etwas zugehen, was wir nicht kennen, dann ist erstmal eine gewisse Furcht. Und das ist bei vielen tatsächlich auch mit dem Heiligen Geist so. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie kennen ihn nicht richtig. Und man traut sich nicht so richtig ran. Ist es da wirklich oder wer ist es denn nur eigentlich? Und mir war dieser Woche eins bewusst. Wir als Gemeinde sind jetzt schon ganz lange unterwegs und wir waren an ganz vielen Orten in dieser Stadt. Und mir kam so der Gedanke der Wüstenwanderung des Volkes Israel. So von da nach da nach da. Und der Herr hat uns immer geführt, er hat uns immer Platz gegeben. Das ist richtig wunderbar. Und jetzt sind wir hier angekommen und ich empfinde, das ist hier jetzt der Ort, wo wir Land einnehmen sollen. So, als das Volk Israel an den Jordan gekommen ist und das verheißene Land vor ihnen lag, hat er gesagt, nehmt es ein. Aber ich bin mit euch. Ihr werdet es nicht alleine schaffen. Ihr könnt euch noch so abstrampeln und kämpfen und tun. Ihr werdet es nicht alleine schaffen. Es geht nur mit mir. Ich werde vor euch hergehen. Ich werde die Feinde vertreiben. Ja, all das sagte er. So, und das gilt für uns ganz genauso. So, wir gehen nicht mit Schwert, jedenfalls nicht mit dem Schwert, was damals wirklich zum Töten gebraucht worden ist. Wir haben ein anderes Schwert, nämlich das Wort Gottes. Wir verkündigen die Wahrheit hier an diesem Ort. Und die Feinde sind nicht die Menschen, sondern das sind Dämonen. So, und deswegen, wir brauchen die Unterstützung Gottes. Aber wer geht mit uns? Wer ist denn unser Beistand hier? Der Heilige Geist, genau. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Was hat er eigentlich für ein Wesen? Wie geht er mit mir um? Wenn wir ihn nicht kennen, dann gehen wir auch nicht mit ihm. Und dann werden wir das Land nicht einnehmen. Deswegen ist es so wichtig, den Heiligen Geist kennenzulernen, zu wissen, wie können wir mit ihm zusammenarbeiten? Wer ist er eigentlich? Darum geht es heute Morgen. Und ich fange an mit einem Statement, was ihr wahrscheinlich alle kennt. Der Heilige Geist ist Gott. Es fällt uns schwer, jemanden als Person anzunehmen, von dem wir keine Vorstellung haben, wie er aussieht. Stimmt das? Normalerweise haben Personen immer eine Gestalt. Aber das ist beim Heiligen Geist nicht der Fall. Wir kennen den Heiligen Geist nicht als Körper, als jemanden, den wir uns vorstellen können. So, Geist ist eher wie Nebel. Also ich meine jetzt nicht die Geister, die schottischen Geister, die da durch die, ja, sondern Geist ist eher wie Nebel. So ja, du kannst ihn nicht fassen, ja, man sieht ein bisschen, aber eher verschwommen, ja, nichts richtig wirklich klar. So, er ist überall, er ist nirgends, nicht greifbar. Anders als Jesus. Jesus, da haben wir eine Vorstellung von. Zwar keiner von uns hat Jesus gesehen, aber wir haben Beschreibungen von ihm, selbst wenn sie nicht, also Haarfarbe wüsste ich nicht, dass sie irgendwo in der Bibel steht. Ja, und die Bilder, die gemalt worden sind, da sind eher die Leute gemalt, die in der Zeit gelebt haben. Ja, und so viele Jesus-Bilder haben nichts mit Jesus zu tun, weil sie eigentlich eher Westeuropäer, Weiße darstellen. Aber Jesus war kein Weißer, der war Jude. Der hat ziemlich sicher schwarze Haare gehabt und hat auch leicht bräunliche Farbe gehabt als Haut. Wie dem auch sei, wir haben aber von der Person Jesus einen Eindruck, weil sie uns beschrieben worden ist, weil wir gehört haben bzw. gelesen haben, was er gesagt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Da haben wir ein gewisses Bild vor Augen. Und vom Vater, auch den haben wir noch nie gesehen, aber wir haben Entsprechungen hier auf der Erde, wie ein Vater ist. Und den können wir uns genauso vorstellen. Wir haben alle selber Väter gehabt, ob die gut waren oder nicht, aber wir haben eine Vorstellung vom Vater. Aber vom Heiligen Geist eben nicht. So, die Bibel beschreibt uns aber den Heiligen Geist als eigenständige Person, als dritte Person von Gott. Dreieinigkeit habt ihr alle schon gehört. Die dritte Person ist der Heilige Geist, eine eigenständige Person, die Gefühle hat, die Gedanken hat, die Entscheidungen trifft und die handelt. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ein ganz wesentliches Merkmal einer Person, ich kann mit ihr kommunizieren und sie kann mit mir kommunizieren. Das kann kein Nebel, ja? Das kann nur eine Person und das kann der Heilige Geist. Und alles, was der Heilige Geist sagt, was er tut, was er will, das steht immer in vollkommener Übereinstimmung mit dem Vater und mit Jesus. Er wird nie etwas tun, was gegen den Willen des Vaters ist, sondern sie handelt, alle drei handeln immer in vollkommener Übereinstimmung. Deswegen heißt es, die drei sind eins, weil da nichts zwischenpasst. Nie wird der andere den anderen irgendwie zu übertreffen versuchen, sondern sie werden sich immer ehren. Und ehren heißt auch, nie gegen den Willen etwas anderes zu tun. Also der Heilige Geist wird immer in dem gleichen Willen agieren, wie der Vater und Jesus auch. Vollkommene Teamarbeit. Können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Wenn wir also Teamarbeit wollen, brauchen wir bloß auf die drei gucken und das nachmachen. Das wird wunderbar. Alles, was der Heilige Geist tut, das tut er aus Liebe. Warum? Weil sein Wesen Liebe ist. Genau wie der Vater. Sein Wesen ist Liebe. Jesus hat immer aus Liebe gehandelt. Sein Wesen ist Liebe. Und der Heilige Geist handelt immer aus Liebe. Alles, was er tut, geschieht aus Liebe. Das ist sein Wesen. Und daran können wir ihn erkennen. Daran können wir ihn beurteilen. Beurteilen ist ja eine ganz wichtige Sache. Gerade wenn wir jemanden nicht sehen, sondern nur seine Wirkung sehen, dann wollen wir ja immer wissen, woher kommt das? Ja, und wir wissen auch, der Teufel macht alles nach. Und er versucht auch nachzumachen, was Gott tut. Und deswegen sollen wir gucken, was ist es, woher kommt es? Ist es gut oder ist es nicht gut? So, manch einer sagt, ja, es muss in der Bibel stehen, das, was der Heilige Geist tut. Jein. Ich möchte es mal ein bisschen aufdröseln. Wenn alles, was der Heilige Geist tut, in der Bibel beschrieben sein muss, dann darf der Heilige Geist nichts Neues tun. Dann begrenzen wir ihn auf das, was er schon mal getan hat. Ist das richtig? Bei einem kreativen Gott, der diese Erde geschaffen hat, der so genial ist in seinem Verstand, wollen wir ihn wirklich auf das begrenzen, was er bisher schon mal getan hat? Oder wollen wir ihm auch die Chance bieten, Neues zu tun? Aber, und insofern stimmt das, es muss in der Bibel stehen, es muss mit der Bibel übereinstimmen. Er wird es immer aus Liebe tun. Er wird immer nur Gutes tun. Und daran können wir erkennen, ob es der Heilige Geist ist oder nicht. Weil der Teufel hat was anderes im Sinn. Er will umbringen, er will belasten, er will bedrücken, er will Menschen kaputt machen. Letztendlich töten, das ist sein Sinn, von Gott wegbringen. Und wenn auch manches so ähnlich aussieht, was der Teufel tut, so ist das Ergebnis immer negativ. Daran können wir das erkennen. Aber was der Heilige Geist tut, ist immer gut, ist fruchtbar, wird dich näher zu Gott bringen, wird dich aufbauen. So, daran können wir den Heiligen Geist erkennen. Aber wir müssen nicht genau finden, hat er das schon mal irgendwann so gemacht, ganz genau so. Nein, das ist nicht das Wesen, der Inhalt, die Bedeutung bzw. das Wesen dessen, was er tut, das ist das Entscheidende, woran wir erkennen, ob er das tut oder nicht oder ob es er ist. Ich möchte anhand von drei Vergleichen mal so ein bisschen auf das Wesen des Heiligen Geistes eingehen. Wie ist er eigentlich? Diese drei Vergleiche finden wir in der Bibel und ich zeige euch einen Teil der Bibelstellen, die da geschrieben sind. Es gibt mehr, gerade von dem ersten Punkt, und zwar der Heilige Geist ist wie Feuer. Und wenn ihr im Alten Testament lest, da lest ihr so viel über Feuer, und ich mute euch heute Morgen nicht zu, alle Stellen zu lesen, aber ich lese mal ein paar vor, damit es deutlich wird, dass der Heilige Geist wirklich mit Feuer verglichen wird. Matthäus 3, Vers 11 sagt Johannes der Täufer: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Aber der nach mir kommt, nämlich Jesus, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Und der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Apostelgeschichte 2, 3 bis 4. Und es erschien, das war Pfingsten, es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Auch da, der Heilige Geist kommt wie Feuer. 5. Mose 4, Vers 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Wir denken immer, wenn wir diese Stelle lesen, damit ist der Vater gemeint. Ja, der auch. Jesus auch. Denk mal daran, als Jesus in den Tempel gekommen ist und die Händler gefunden hat. Ein verzehrendes Feuer, der hat die rausgeschmissen. Ach, kannte ich. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Dieser Tempel ist der Wohnort Gottes und ihr habt da nichts zu suchen. Raus mit euch. Ein eifersüchtiger Gott, ja, Feuer. Und der Heilige Geist hat das gleiche Wesen. Offenbarung 4, Vers 5. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner. Also der Thronsaal wird hier beschrieben. Ja, nur ein ganz kurzer Abschnitt. Der Thronsaal, auf dem Gott sitzt. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. 7. Wir sprechen noch einmal von einem Heiligen Geist. Ich werde das jetzt nicht weiter auslegen. Ich habe nämlich keine Ahnung, warum 7. Ich nehme das wahr und ich glaube, dass Gott einfach viel, viel größer ist als wir. Aber hier ist von 7 Fackeln die Rede, die 7 Geister Gottes. Ja, auch da Feuer. Darum ging es mir dabei. So, und jetzt lass uns mal die Eigenschaften vom Feuer angucken und die Parallelen zu dem Heiligen Geist. Als erstes, Feuer hat keine Gestalt. Natürlich sehen wir das, keine Frage, aber es hat keine feste Gestalt. Hast du schon mal ein Feuer gesehen, was immer genau gleich aussieht? Das flackert, das geht hin und her. Bei einer Kerze geht das noch einigermaßen, aber habt ihr schon mal ein Lagerfeuer oder was weiß ich, einen Brand gesehen irgendwo? Nein, das Feuer ist nie gleich. Ja? Also keine feste Gestalt, nicht, und es ist nicht fassbar. Ja? Kannst du Feuer festhalten? Nicht lange. Feuer ist stark und mächtig. Wenn du Waldbrände siehst, wow. Was setzen Menschen dagegen und wie wenig haben sie dagegen zu setzen? Stark und mächtig, voller Energie, so wie der Heilige Geist. Stark und mächtig, voller Energie. Feuer reinigt. Interessanter Gedanke, ne? Feuer reinigt. Wir finden das übrigens in der Bibel ganz häufig, ich habe jetzt die Bibelstellen nicht gelesen, aber wir finden das ganz häufig, dass die Metalle in der damaligen Zeit durch Feuer gehen musste, um alle Unreinheiten zu verbrennen. Und das ist ein Bild. Das wird tatsächlich so gemacht, aber es ist auch ein Bild für uns. Wie durchs Feuer hindurch, das heißt, wenn wir durchs Feuer gehen, werden wir gereinigt. Und übrig bleibt das, was unvergänglich ist, was heilig ist, was nicht verbrennen kann. Die Sünde darf verbrennen, die falschen Haltungen dürfen verbrennen, alles das, was unrein ist in uns, darf verbrennen. So, wenn wir mit dem Heiligen Geist durchströmt werden, dann verbrennt er, dann reinigt er, macht uns sauber, damit wir dem Feuer Gottes ausgesetzt sein können und nicht vergehen. Das ist nämlich das Bild, Gott ist so herrlich, so feurig, und wenn du in seine Gegenwart kommst, dann würdest du verbrennen. Neulich war Ostern. Warst du beim Osterfeuer irgendwo? Wie nah gehst du an ein Osterfeuer ran? Also ich war schon mal da, ich war dieses Jahr nicht da, aber ich weiß, wie heiß ein großes Feuer werden kann. Wie nah gehst du daran, ohne dich zu verbrennen? So, und genau dieses Bild, wenn du das vor Augen hast, deswegen haben im Alten Testament die Leute immer Furcht gehabt, wenn sie Gott direkt begegnet sind. Sie haben die Furcht gehabt, wir vergehen, wir verbrennen, wir können die Gegenwart Gottes nicht aushalten. Ja? Und dieser Vergleich mit dem Feuer hilft uns, wir würden verbrennen. Das ist uns zu heiß, das können wir nicht aushalten. Aber Jesus ist für uns gestorben. Und er hat uns rein gemacht, ohne Feuer, mit seinem Blut. Er hat die Schmerzen getragen, dieses Verbrennen, ja, dieses Reinigen. Er hat das für uns getragen, aber er hat uns gereinigt. Und wir sind so rein, wir können in die Gegenwart Gottes treten, in die heilige Gegenwart, mitten ins Feuer in diesem Vergleich. Ja. Auch wir können den Heiligen Geist aushalten. Wenn er uns erfüllt, er ist wie Feuer, aber er verbrennt uns nicht, weil wir heilig sind durch Jesus. Reinigung, und er reinigt uns immer wieder. So, Feuer wärmt. Also Feuer hat nicht nur negative Eigenschaften, wobei Reinigen ja nichts Negatives ist. Feuer wärmt und Feuer gibt Licht. Heute machen wir das elektrisch und frag mich nicht, aber früher war das einzige Licht, was wir hatten, Feuer. Feuer ist nicht nur furchteinflößend, also von wegen in die Gegenwart Gottes kommen und sich fürchten. Das war im Alten Testament das Normale. Ihr lest, wenn irgendwo ein Engel aufgetaucht ist, die Leute haben sich immer gefürchtet. Die Engel mussten immer sagen, fürchtet euch nicht. Ja, auch bei den Hirten, die den Engeln begegnen und sie erzählen, dass Jesus geboren ist, fürchtet euch nicht. Das war das Erste, was sie sagen mussten, weil sie sich immer gefürchtet haben vor der Gegenwart Gottes. Aber es gibt ein schönes Beispiel, dass Feuer nicht nur zum Fürchten ist. Als Israel aus Ägypten herausgeführt worden ist, ist Gott vor ihnen hergegangen in der Wolkensäule. Und nachts in der Feuersäule. Und die Feuersäule oder die Wolkensäule hat sie geführt. Ein Bild auch auf den Heiligen Geist. Gott führt. Und er schützt. Was ist, als die Ägypter kamen? Hinterher? Viel schneller mit ihren Wagen und allen drum und dran. Und die Israeliten, oh, jetzt sind wir verloren. Die Ägypter kommen und machen es fertig. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Was macht die Feuersäule? Sie stellt sich dahinter, zwischen die Ägypter und die Israeliten und schützt sie. Sie konnten nicht ran. So, genau das macht der Heilige Geist. Er schützt uns, er bewahrt uns, er führt uns. Bild auf den Heiligen Geist. Und dieses Bild vom Feuer und Verbrennen, es gibt eine wunderschöne Geschichte in Daniel. Daniels Freunde wurden in den Feuerofen geworfen. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte. In den Feuerofen, der 7-mal heißer gemacht worden ist als normal, als Urteil, als Todesurteil, als Hinrichtung. Und wer ist verbrannt? Die Leute, die drei Freunde in den Ofen geworfen ist, als sie dem Ofen nahe gekommen sind, sind sie verbrannt. Sie sind umgefallen und waren tot. Und die drei Freunde sind im Feuerofen auf- und abspaziert. Und als sie nachher rauskamen, war nicht mal ein Brandgeruch an ihnen. Das ist genau das Bild, was ich euch eben beschrieben habe. Jesus hat uns rein gemacht. Wir können mitten in diesem Feuerofen sein, mitten in der Gegenwart Gottes sein. Und Gott beschützt uns. Er verbrennt uns nicht, weil nichts Böses an uns ist. Wir sind heilig. Nehmt mal dieses Bild auf. Und jeder, der dem nahe kommt und nicht heilig ist, wird verbrennen. So ein Bild, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann haben wir nichts Böses mehr. Er kommt nämlich erst dann, wenn wir gereinigt sind durch Jesus. Du kannst nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wenn du Jesus nicht in dein Leben aufgenommen hast. Weil das würde dich verbrennen, nicht sichtbar. Und er würde das gar nicht machen. Er kommt dir gar nicht erst so nahe, weil er weiß, du würdest es nicht überleben. Deswegen kommt er erst, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und du gereinigt bist. Und dann kommt er und erfüllt dich mit seiner Kraft, mit dieser ungeheuren, unbändigen Kraft des Feuers. Der Heilige Geist wird auch mit Wasser verglichen. Nicht zum Löschen in diesem Fall. Nein, ich lese mal ein paar Bibelstellen dazu. Jesaja 32, 14 bis 15. Denn der Palast ist aufgegeben und die lärmende Stadt verlassen. Ophel und Wachturm, das ist übrigens Israel, Ophel und Wachturm sollen zu Höhlen werden für immer, eine Wonne für den Wildesel, eine Weide für die Herden. So, das ist eine Beschreibung, wie Israel verfallen wird, eigentlich so dem Verfall preisgegeben wird. Und jetzt kommt's. So lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Und dann wird die Wüste zum Fruchtgarten. Und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden. Der Geist wird ausgegossen. Und wann fängt etwas an zu blühen? Wenn Wasser kommt. Genau dieses Bild ist dahinter. Der Heilige Geist wird ausgegossen und dann fängt alles an zu blühen. Jesaja 44, 3 bis 4. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Und ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras, wie Weiden an den Wasserbächen. Ich will meinen Geist ausgießen. Das Wasser auf das Durstige. Johannes 7, Verse 38, 39. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also ihr merkt auch hier dieses Bild, der Heilige Geist ist wie Wasser. Und jetzt gucken wir uns Vergleiche an, welche Eigenschaften hat Wasser? Und das Erste, was uns auffällt, Wasser hat keine Gestalt. Das hat keine feste Form. Das tritt in Wellen auf oder spiegelglatt oder Tropfen oder Wasserfall oder... Es hat keine feste Gestalt. Wir können es nicht greifen, wir können es nicht festhalten. Es zerfließt so in der Hand. Keine Gestalt. Wasser ist stark und mächtig, oder? Sanft und säuselnd. Gestern kam so ein kleiner, leichter Regen. Das ist auch genau so. Aber manchmal auch ein mächtiger Sturm, eine mächtige Welle, ja, beides, stark und mächtig, voll unbändiger Energie. Wasser ist voll unbändiger Energie, wie der Heilige Geist. Und Wasser reinigt. Hände waschen? Seife alleine reicht nicht, du brauchst Wasser. Sarah hat heute Morgen ein Bild gesehen, ein kleines Bächlein. Und sie sagt, das Wasser, was dahin durchgeflossen ist, reinigt dieses Bächlein. Als ich dieses Bild mal vor längerer Zeit von einem Staudamm hatte, manch einer erinnert sich drin, als das Wasser von dem Staudamm anfing zu fließen, da floss es in einen Strom, ein Bach oder irgendwann wurde es zum Fluss. Und der Herr sagte, so überall, wo ich hinfließe, reinige ich. Und wenn er und überall, wo das Wasser ihn erst reinigen und dann fruchtbar werden. Dann fing es an zu wachsen und zu grünen. Also Reinigung, auch da beim Wasser, Reinigung ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes, uns reinzuhalten. Denkt an das Feuer, reinzuhalten, damit wir nicht verbrennen, damit wir in der Gegenwart, damit wir Gott genießen können, aber keine Furcht vor ihm zu haben, brauchen. Das ist der Grund. Und Wasser ist die Grundlage des Lebens. Ist uns klar. Ohne Wasser würden wir nicht leben und würde keine Pflanze existieren hier auf dieser Erde. Wenn Wissenschaftler versuchen, irgendwo auf einem Planeten Leben nachzuweisen, das Erste, was sie suchen, ist Wasser. Und das heißt noch nicht, dass da Leben ist. Ja, aber das ist die Grundlage, das ist die Voraussetzung. Ohne Wasser kein Leben. Ohne Heiligen Geist kein Leben. Diese Beziehung knüpfe ich hier. Ohne Heiligen Geist gibt es kein Leben. Was hat Gott uns gegeben, als wir geschaffen worden sind? Er hat uns einen Körper gegeben. Matsche, Pampe. Leben, ne? Von der Erde sind wir genommen. Vielleicht hat er auch reingespuckt. Ja? So, und dann hat er einen Körper geformt. Und was hat er dann gemacht? Denn dieser Körper, diese Matschepampe, dieser Klumpen Fleisch, das war noch kein Leben. Wenn wir gestorben sind, ist immer noch ein Klumpen Fleisch da. Ich sage das mal ein bisschen abwertend. Ja, es ist nur noch ein Klumpen Fleisch da, ohne Leben. Was macht denn das Leben aus? Gott hat uns angehaucht, hat uns Atem gegeben, hat uns seinen Geist gegeben, damit wir zum Leben kommen. Ohne seinen Geist, ohne seinen Atem, ohne seinen Geist in uns wären wir nicht am Leben. Das ist Leben. Wenn der Geist aus uns herausgeht, ist das Leben vorbei. Übrigens wurde die Seele und der Geist zusammen zum Leben. Zu einer Persönlichkeit. So, auch da, Geist ist Grundlage von Leben. So, und jetzt komme ich tatsächlich zum nächsten Punkt, denn das Atem, der Odem Gottes, der Atem Gottes, der wird auch mit Wind übersetzt oder mit Sturm. Und das ist das dritte Beispiel, der Heilige Geist ist auch wie Wind. 1. Mose 2, Vers 7, übrigens das nochmal die Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja, das war die Schöpfung. Ohne seinen Geist sind wir ein Klumpen Fleisch. Und jetzt die Bibelstellen. Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird. Und hier ist nicht die Existenz des Menschen alleine gemeint, sondern die Wiedergeburt, wenn wir einen neuen Geist bekommen, nämlich seinen Geist, und Kinder Gottes werden, das ist hier beschrieben, dann werden wir wie der Wind, wie der Geist, der weht, wo er will, und wir sehen nur seine Ergebnisse. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und jetzt kommt euch das wieder bekannt vor. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Also hier kommt der Heilige Geist sowohl als Wind, als dann auch als Feuer. Ja? Auch da wieder dieser Hinweis darauf, wie ist der Wind. Und auch hier diese Vergleiche. Der Wind, hast du schon mal Wind gegriffen, festgehalten? Kannst du die Gestalt des Windes irgendwie beschreiben? Keine feste Gestalt. Du hast keine Vorstellung, wie der Wind aussieht. Du siehst nur das Ergebnis von dem, was er tut. Du kannst ihn nicht begreifen und ergreifen und festhalten in irgendeiner Weise. Wind kann sanft sein, aber auch ungeheuer mächtig und stark, voller Energie. ein Merkmal des Heiligen Geistes, voller Energie, stark und mächtig und trotzdem auch so sanft. Er kann alles. Er hat die ganze Bandbreite zur Verfügung. Wind reinigt. Auch hier, denk mal an Herbst. Warum haben wir Herbststürme? Damit die Blätter vom Baum fegen. Die alten, die nicht mehr lebensfähigen, die morschen Äste werden rausgebrochen. Und wenn der Wind durch die Straßen fegt, dann werden auch die alten Blätter weggefegt. Und der Staub und der Dreck, alles das ist nötig. Reinigung, auch Wind reinigt, ist notwendig, brauchen wir. Und das macht der Heilige Geist. Stell dir mal vor, wir hätten überhaupt keinen Wind. Wäre schlimm. Wind bringt in Bewegung. Ich hatte so die Vorstellung, ich bin noch nie wirklich so auf dem Meer gesegelt. Aber ich habe schon oft genug Bücher darüber gelesen. Früher, als es noch keine Dampfmaschinen und sonst was gab, sind die Schiffe nur gesegelt. Und stell dir mal vor, du bist mitten auf dem Meer und es ist Flaute. Drückende Hitze. Du hältst es kaum aus und kein Lüftchen bewegt sich. Boah, wie bedrückend. Du kommst nicht vorwärts, du bist hilflos ausgeliefert auf dem Meer, hast kein Land drumherum, total ausgeliefert. Und dann kommt ein leiser Hauch. Und was machen die Seeleute, wenn sie einen leisen Hauch spüren? Rinn in die Wanten und alle Segel setzen. Wir wollen den Wind. Sie rufen nach dem Wind. Denn erinnert ihr euch vorhin, was Sarah gesagt hat? Sie hat gesagt, dass Jesus diese Einladung braucht, diesen Ruf. Das gilt nicht nur für Jesus. Das gilt genauso für den Heiligen Geist. Er ist da, aber er will gerufen werden. Und er will, dass wir alles ausstrecken und sagen, Herr, komm, ich will dich haben. Ich will bewegt werden. Blas in meine Segel rein. Und wenn er dann kommt, dann fängt an, das Schiff sich zu bewegen und endlich nimmt es wieder Fahrt auf. Und welche Wohltat, ein wenig Kühle von dieser drückenden Hitze. Der Heilige Geist weht. Das brauchen wir, oder? Der Heilige Geist erfrischt auch. Denkt an das Wasser. Auch das ist ein Merkmal von Wasser, wenn du durstig bist. Wir brauchen Wasser, damit wir wieder satt werden, wieder erfüllt werden, wieder Frische bekommen. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. So, Wind bringt in Bewegung. Und wir sollen danach rufen. Wir sollen danach rufen, Herr, komm, bewege uns. Er ist da, aber er wird uns sich nicht aufdrängen. Diese drei Vergleiche beschreiben ein Stück weit die Aufgaben und das Wesen des Heiligen Geistes. Aber wir müssen immer daran denken, so wenn wir von Wind und von Wasser und vom Feuer eine Vorstellung haben, dann denken wir immer, das ist so unpersönlich, so eine riesengroße Macht, die wir nicht kontrollieren können. Aber das ist der Heilige Geist nicht, er ist Person. Er ist Person, er hat Verstand, er hat einen Plan, er weiß, was er tut zur richtigen Zeit. Er ist also nicht einfach eine unkontrollierbare Macht. Nein, er hat seine Macht sehr wohl unter Kontrolle und er setzt sie ein, wo er und wie er will. Und der Heilige Geist hat auch Gefühle. Ein typisches Merkmal von einer Person. Der Heilige Geist hat Gefühle. Einen genialen Verstand und einen genialen Willen. Der Heilige Geist ist Helfer, aber nicht Beherrscher. Also, um das mal zusammenzufassen, was ich eben gesagt habe, der Heilige Geist repräsentiert die Größe, die Herrlichkeit Gottes mit all seiner Macht, seiner Stärke, seiner Gewalt, aber genauso auch seiner Liebe. Also wir dürfen uns den Heiligen Geist als allmächtig vorstellen. Ihm ist alles möglich. Ja? Und trotzdem kann er sanft sein. Er repräsentiert die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes. Aber er missbraucht seine Macht niemals. Wenn Menschen eine solche Macht bekommen würden, dann würden sie in der Regel sie missbrauchen, würden Menschen unterdrücken, würden sie zwingen, etwas zu tun. Ihr habt mir zu gehorchen. Aber sie gehen nicht gut damit um. Aber der Heilige Geist ist Gott. Und er liebt uns. Und er will gut mit uns umgehen. Er will uns Gutes tun. Und deswegen wird er das nie missbrauchen. Genauso wie Jesus uns immer die freie Wahl lässt, so macht der Heilige Geist das auch. Bist du von Jesus schon jemals gezwungen worden, irgendetwas zu tun? Ich noch nicht. Er hat mich schon manches Mal dringend auf etwas aufmerksam gemacht, was er gerne möchte, dass ich tue. Also er hat mich unter Druck gesetzt. Nein, er hat mir dringend vor Augen geführt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Aber er hat mir immer die freie Entscheidung gelassen. Und wenn ich Jesus liebe, dann nehme ich seine Dringlichkeit auch wahr und ernst und reagiere darauf. Aber er hat mich noch nie gezwungen. Und der Heilige Geist wird dich auch niemals zwingen. Er kommt nicht wie eine unbändige Macht über dich, wie Feuer, wie Wasser, wie Wind, ja, und macht einfach mit dir, was er will. Nein, das tut er nicht. Sie steht zur Verfügung, diese Kraft und diese Macht, aber nur, wenn du Ja sagst. Nur wenn du die Segel ausstreckst und sagst, ich will, dann wird er dich schieben, aber nie, wenn du nicht willst. Wenn du dich dagegen wehrst, wird er nicht kommen. Er wird in der Ecke warten, bis du sagst, Heiliger Geist, komm und füll mich, rede zu mir. Wir haben immer, auch bei allen Gaben, die er uns zur Verfügung stellt, wir haben immer die Kontrolle darüber. Er nimmt uns die Kontrolle nicht ab. Sondern es ist eine Frage des Vertrauens. Vertraue ich ihm, dass das, was er mir gibt, gut für mich ist? Und damit ich gut damit umgehe. Ja, das ist eine Vertrauensfrage. Und deswegen ist es gut, den Heiligen Geist kennenzulernen und zu wissen, wie er eigentlich ist. Wir können den Heiligen Geist traurig machen. Wenn wir falsche Entscheidungen treffen. Wenn wir eigentlich sagen, Gott, ich will dir folgen, ich will mit dir gehen, ich will dir dienen und er zeigt uns, wo wir dienen können und wir sagen, nee, das mache ich nicht, dann machen wir ihn traurig. Oder wenn wir vor der Entscheidung stehen, er hilft uns, sündelos zu werden, er hilft uns, macht uns deutlich, was das mit uns macht, wie uns das kaputt macht und er hilft uns, gibt uns Kraft, uns dagegen zu wehren und das abzulehnen und wir entscheiden uns, es trotzdem zu tun. Dann machen wir ihn traurig. Aber er ist nicht ein unbeherrschter Vater oder Freund, der uns dann prügelt. Wenn wir den Heiligen Geist traurig machen, dann zieht er sich zurück und sagt, okay, deine Entscheidung. Ich habe dir angeboten, wie es geht, aber wenn du nicht willst, okay, ich mache dir keine Vorwürfe. Ich stehe dir zur Verfügung, wenn du zur Erkenntnis kommst, dass es der falsche Weg war. Und wenn du dann kommst und sagst, tut mir leid, ich habe nicht auf dich gehört, kannst du mir nochmal helfen? Dann wird er immer sagen, ja. Der wird uns nicht verwerfen, genau wie Jesus uns nicht verwirft. Wir können jederzeit zu Jesus kommen und den Fehler bekennen. Und er vergibt uns und reinigt uns. Und genauso können wir zum Heiligen Geist auch immer wieder kommen. Betrüben kann ich nur jemanden, der mich liebt und der das Beste für mich will, aber sich auch festgelegt hat, mich nicht zu zwingen zu meinem Glück. Betrüben kann ich nur jemanden, der mich liebt. Weißt du, wenn ich was tue, was irgendjemandem auf der Straße nicht gefällt, was schert mich das? Der wird auch nicht betrübt sein, dass ich das nur tue. Aber wenn ich was tue, von dem meine Frau gesagt hat, mach doch das bitte so, bitte, bitte. Und ich mache es nicht so, dann werde ich sie betrüben, weil sie mich liebt. Jeder andere würde sagen, der schafft das nie, der lernt das nie. Aber meine Frau betrübe ich. Und genauso den Heiligen Geist, der liebt mich. Und den kann ich betrüben. Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Weißt du, dass der Heilige Geist sein Ziel ist, dich eines Tages beim Vater abzuliefern und sagen, ich habe es geschafft, er ist immer noch rein. Er hält immer noch an Jesus fest. Das ist sein Ziel, nichts mehr. Er hat noch mehr Aufgaben für dich, aber wenn er das erreicht, das ist das Mindestziel. Er will dich in die Ewigkeit, in der Ewigkeit abliefern. Er will nicht, dass du verloren gehst. Und er wird alles dafür tun, dass du da ankommst. Und zwischendurch will er dich gebrauchen, noch viele, viele Menschen zu retten, damit sie da ankommen. Und er wird all seine Macht, seine unbändige Macht und seine Sanftheit, seine Liebe in jeder Hinsicht wird er einsetzen, um das zu erreichen. Kann man mit solch einem Geist in den Krieg ziehen? In den geistlichen Krieg ziehen? Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ich glaube, dass wir dem Heiligen Geist völlig vertrauen können und sagen, hier bin ich, ich strecke die Segel, meine Segel aus. Komm, erfülle mich, oder? Und vielleicht hast du das eine oder andere heute Morgen kennengelernt, was du noch nicht wusstest vom Heiligen Geist. Aber wenn er mit uns vorangeht und wenn wir sagen so, komm, lass uns gemeinsam gehen, du gehst voran und wir folgen dir und du treibst die Feinde weg, aber wir werden nicht daneben stehen, nur um zu gucken, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist wird es tun, wenn wir beten. Wenn wir sagen, komm Heiliger Geist, tu das. Wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes unsere Autorität in Anspruch nehmen, sagen wir, wir sind Kinder Gottes, dieses Land gehört uns. Denn wir nehmen es nur ein, wenn wir die Füße darauf setzen. Das ist nicht, wenn der Heilige Geist den Fuß darauf setzt, sondern wir müssen den Fuß darauf setzen. Aber wir tun es in der Kraft und in der Autorität, die der Heilige Geist uns gibt. Er sagt uns und bekennt uns und macht uns deutlich, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Autorität haben, dass der mächtige Gott hinter uns steht und vor uns geht, dass Jesus alles getan hat, dass er uns erlöst hat, dass wir keine Angst zu haben vor dem Feind, er ist längst besiegt. Das ist das, was der Heilige Geist uns immer, und wir brauchen ihn dazu. Wie oft werden wir deprimiert, weil wir nichts sehen, weil wir keinen Sieg sehen, weil wir immer noch so viele Menschen sehen, die nicht bekehrt sind, weil der Saal immer noch so leer ist. Es gibt so viele Dinge. Aber der Heilige Geist macht uns Mut, geht voran, setzt den Fuß auf dieses Land, es gehört euch. Auch wenn du noch kein Haus bewohnst, es gehört euch. Wenn du noch keinen errettet hast hier an diesem Ort, es gehört euch und sie werden euch gehören. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu, dass er uns ermutigt dazu. Und wir müssen unseren Teil tun. Wir müssen vorangehen. Seit letztem Dienstag sind wir nicht nur mal drei Beter. Ich möchte mal einen Sieg verkündigen. Der ist nicht so offenbar gewesen. Wie viel waren wir, Ecke? Sieben. Das ist schon mehr als die Verdopplung. Und das darf noch mehr werden. Und ich sage euch, das war nicht nur die Zahl. Es war eine andere Art von Gebet. Es war eine Einheit da und es war Autorität da. Weil wir uns bewusst waren, wir machen es nicht aus eigener Kraft, sondern wir brauchen den Heiligen Geist und er ist gekommen und hat uns ermutigt. Und in diesem Sinne wollen wir weitergehen. Und ich lade dich ein, ich möchte dieses Bild gebrauchen, ich finde das so schön, streck die Segel aus. Geh in die Wanden und häng alles Tuch, was du hast, an die Masten ran, an die Rahen ran, damit der Heilige Geist, und wenn er nur sanft bläst, damit du volle Fahrt nimmst. Und das musst du tun. Da musst du eine Entscheidung treffen. Das kann ich tun. Ich kann es nur für mich tun. Aber ich möchte, dass wir, wisst ihr, wenn der Heilige Geist bläst, das fand ich auch noch einen tollen Gedanken, als ich darüber nachgedacht habe, wir werden in eine Richtung gehen. Wir werden nicht der eine in diese Richtung, der andere in diese Richtung gehen. Wenn der Heilige Geist bläst, dann werden wir eins sein und in eine Richtung gehen. Entscheide dich. Amen.